Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit Almut Holdig über das Thema Wörter und Sprache in der Hospizarbeit. Herzlich willkommen, liebe Almut. Schön, dass du da bist.
Danke, Caroline, für die Einladung.
Ich würde dich jetzt am Anfang bitten, dass du dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellst.
Ich bin Almut Holdig, bin Krankenschwester und inzwischen im Ruhestand. Nach 5 Jahren in der Neurologie habe ich im Mai 2008 ins Hospiz gewechselt und habe auf der Station Agathe Streicher gearbeitet. Die Zeit bis zu meinem Ruhestand war für mich eine ganz reiche Zeit und Lebensschule. In der Zeit durfte ich den Palliativ-Care-Kurs machen, wo ich viel gelernt habe und da Schülerinnen und Schüler und Praktikantinnen und Praktikanten oft mir an der Seite standen, habe ich auch die Ausbildung oder die Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht.
Gut. Also unser heutiges Thema Wörter und Sprache in der Hospizarbeit. Da bekommen jetzt vielleicht manche Angst und denken sich, oh Gott, was für ein verkopftes Thema, das interessiert mich gar nicht. Aber uns geht es ja heute nicht um einen rein intellektuellen Zugang, sondern um so eine emotionale Seite des Themas. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen für uns einordnen und näher erläutern.
Bei Worten und Sprache entstehen in mir ganz oft Bilder. Und da merke ich, dass ich da schon einen ganz emotionalen Zugang habe. In der Begleitung von Gästen habe ich gemerkt, dass ich in mich reinspüre und das ausdrücke, was ich empfinde und was aus mir rauskommt. Das habe ich auch in meiner Facharbeit, in der Palliativcare-Ausbildung als Thema gehabt, die Intuition, und habe dabei gemerkt, dass die Sprache ein wichtiger Teil für mich war. Und da denke ich auch an Situationen auf der Station, wie in mir Bilder entstehen, die dann, wenn ich sie ausgedrückt habe, von Angehörigen auch bestätigt wurden. Da fällt mir ein, ich komme in ein Zimmer zu einem Gast, ein ganz junger Mann, und seine Frau sitzt bei ihm am Bett. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist wie eine Insel. Die zwei sind in dem Zimmer wie auf einer Insel. Und als ich reinkam, ist die Frau aufgestanden. Sie wollte sich einen Kaffee holen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, mir geht's so gut. Ich bin so dankbar. Und dann habe ich ihr das so gesagt, was sie gerade für ein Bild vor Augen hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, genau so ist es.
Das trifft's. Schönes Beispiel. Warum denkst du denn, ist im Umgang mit Sterbenden das Thema Kommunikation allgemein einfach so wichtig?
Kommunikation ist überhaupt im Umgang mit uns Menschen wichtig. Wir kommunizieren ja auf ganz vielen Ebenen, mit Sprache natürlich, aber auch mit Gesten, mit Berührungen. Das ist alles Kommunikation. Also das ist dann auch die nonverbale Kommunikation. Und was mich zum Beispiel sehr beeindruckt, ist die direkte Kommunikation bei Tieren, die direkt kommuniziert und es auch untereinander so aufnehmet und reagiert. Das beeindruckt mich, und auch davon habe ich schon viel gelernt im Umgang mit Menschen.
Kannst du uns da ein Beispiel nennen?
Mir fällt da bei den Pferden ein, so wie sie sich bewegen, wie sie die Ohren stellen, kann ich gleich erkennen, wo ihr Aufmerksamkeit ist oder auch, was für einen Gemütszustand sie haben. Ja. Mhm. Mhm.
Und wenn ich jetzt mit einem Sterbenden spreche, warum sollte ich mir dann gerade in so einer Begegnung besonders viel Zeit lassen für die richtige Auswahl meiner Worte?
Vielleicht, weil es so eine sensible, durchlässige Zeit ist. Unsere Worte selber beeinflussen unser Handeln. Und so wie ich auf den Sterbenden mit Worten umgehe, ja, so gehe ich auch mit den schwerstkranken Menschen um. Wie ich vorhin gesagt habe, in mir entstehen oft Bilder und da darf die Sprache sein. Also eine schöne Sprache kommt mir vor wie ein gedeckter Tisch. Und das ist einfach was Erfreuliches, was Beglückendes. Und so möchte ich auch mit Schwerstkranken in der Wortwahl umgehen. Wobei ganz oft sind Worte auch gar nicht nötig. Da ist viel mehr eine Berührung in der Kommunikation. Mhm. Oder eine Berührung macht die Kommunikation.
Gibt es denn bestimmte Wörter, bei denen du dir wünschen würdest, dass man da sensibler damit umgeht? Oder bedachter vielleicht auswählt?
Einmal ist mir so richtig vor Augen gekommen, da, wo ich wirklich geschluckt habe, da bin ich, also habe ich Praktikantin gebeten, dass sie mir hilft, einen Gast zu lagern. Und sie ging mit mir ins Zimmer und ging auf den Gast zu und hat gesagt, wir würden sie mal kurz lagern. Und in dem Moment habe ich gedacht, was ist denn kurz? Mhm. Für einen Schwerstkranken können 3 Minuten kurz sein. Ich weiß auch nicht, wie lange das Lagern dauert, vielleicht dauert es länger und dann ist kurz dem Empfinden nach ganz lang oder wir stellen fest, wir müssen noch die Inkontinenzversorgung erneuern oder vielleicht ist das Spannbetuch nass geworden und dann wird es ja schon eine längere Handlung und da möchte ich auf das Wort verzichte, sondern einfach sagen, wir würden sie jetzt lagern. Mir ging es damals auch so, dass ich zu der Frau hingegangen bin und habe gesagt, wir lagern sie jetzt. Das ist zum Beispiel ein Wort, das ich vermeiden möchte. Wobei es mir ganz allgemein so geht. In vielen Situationen kann man dieses kurz einfach streichen. Inzwischen habe ich so das Gefühl, es ist auch so ein Füllwort. Dass es so oft benutzt
wird. Wenn man halt immer so unter Zeitdruck ist und dann ausdrücken möchte, das, was ich jetzt vorhabe mit dir oder wie viel ich deiner Zeit beanspruche, dauert gar nicht lang. Es geht schnell und...
Ja, und da ist doch Zeit so relativ. Wir wissen gar nicht, wie der andere Mensch dieses kurz empfindet.
Ja, gerade im Sterbeprozess ist Zeit... Ja, wirklich eine ganz eigene Größe.
Woran ich auch oft gedacht habe, das war nicht im Umgang mit unseren Gästen selber, sondern da ging es mir im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen so, dass häufig gesagt worden ist, wenn jemand so nah am Sterben war, der oder ihm geht's schlecht. Und da habe ich so oft gedacht, wir wissen gar nicht, ob es ihr schlecht geht. Mhm. Vielleicht ist dieses Liegen und Schlafen und vielleicht auch Dämmern auch ein ganz angenehmer Zustand. Mhm. Also wir können natürlich erkennen, wenn jemand Schmerzen hat oder Übelkeit und Atemnot und es vielleicht auch noch formuliert, dann geht es jemandem schlecht. Mhm. Und dann
kann man auch reagieren.
Genau, dann handeln wir entsprechend. Aber wenn jemand so auf dem Weg ins Sterben liegt, wird der Mensch schwächer, aber ihm geht es nicht unbedingt schlecht. Mhm. Ich bin mal in ein Zimmer gekommen, da lag eine Frau, das war auch nur eine jüngere Frau, und die ist so auf der Seite gelegen und hat, also für mich so ein bisschen vor sich hin gejammert. Und dann habe ich sie angesprochen und so anberührt und habe gefragt, wie geht's Ihnen? Und macht das Auge auf und sagt, gut. Und habe ich gefragt, was denken Sie denn? Manchmal habe ich mich auch traut zu fragen, wie es mit Gast geht. Also nein, grundsätzlich darf ich natürlich oder soll ich fragen, wie es mit Gast geht. Aber manchmal war ich auch neugierig, wenn ich so das Gefühl gehabt habe, jemand ist in einer ganz anderen Welt. Und da habe ich je nach Situation auch gefragt, was ist. Und dann habe ich gefragt, was denken Sie denn? Dann sagt sie, ich denke gar nichts. Alle ziehen an mir vorbei. Und dann war es so, dass die Menschen, die sie im Leben begleitet haben oder die sie begleitet hat, die sind alle an ihr vorbeigezogen. Mhm. Das fand ich ein ganz schönes Bild, vor allem auch, weil die Atmosphäre im Zimmer so ruhig war.
So ein Abschied, aber in Ruhe und ja, was Schönes eher.
Ja, ja, und fast so ein bisschen auch mit was Kommendem. Das war schon fast ein bisschen wie eine Tür in eine andere Welt. Ja.
Vielleicht kannst du uns noch ein paar Beispiele nennen, jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Schwerstkranken oder Sterbenden. In den Situationen, wo dir besonders aufgefallen ist, okay, diese Wörter oder hier war Sprache jetzt allgemein, dass ich bestimmte Dinge gesagt habe oder wie ich sie gesagt habe, besonders wichtig. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Situationen erläutern. Du hast ja schon ein paar genannt, aber...
Ja, ja. Ich erinnere mich an einen Gast, der in der Adventszeit bei uns war. Und sein 60. Geburtstag stand bevor. Und ich wusste auch, er hat einen Zwillingsbruder. Die beiden Brüder hatten auch eine Schwester und die Schwester war viel zu Besuch. Und ich habe so vielleicht etwas unbedacht gefragt, kommt denn Ihr Zwillingsbruder, feiern Sie zusammen im Hospiz? Denn unser Gast war schon so schwach, dass er nicht das Hospiz verlassen konnte zu einem Fest. Und dann hat er so etwas unwirsch gesagt, wir haben seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr. Und dann hat die Schwester der beiden fertiggebracht, dass der Zwillingsbruder nach Weihnachten zu Besuch kam. Und die zwei Brüder sind sich begegnet und haben sich gefunden und haben erzählt und erzählt und von früher gesprochen und erzählt, was war in der ganzen Zeit und waren ganz nah beieinander. Und an Neujahrstag kam ich zum Dienst und dann war in dem Zimmer, hat es geklingelt. Dann bin ich ins Zimmer reingekommen und habe gesehen, dass der Gast sterben wird. Und sein Zwillingsbruder war bei ihm. Der hat seinen Arm gehalten und hat geweint und ich war dann einfach mit dabei und habe dann auch so gedacht, ach ja, ihr seid miteinander auf die Welt gekommen und jetzt bist du da, wenn dein Bruder stirbt. Und als dann der Gast gestorben ist, da hat der Bruder so geweint und hat gesagt, 30 Jahre hatten wir keinen Kontakt. Und das sind in meine inneren Bilder diese 30 Jahre so geschrumpft und diese letzten 3 Tage so groß wurde in einer Fülle und in einem Glanz. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, und die 3 Tage waren alles. Also im Sinne von, das war jetzt die Fülle, das Ganze. Und dann hat er gesagt, ja, die 3 Tage waren jetzt alles. Und da ist mir auch bewusst worden, wie relativ Zeit ist. Also, dass 3 Tage so viel bedeuten können.
Die können so viel ausmachen.
Ja, ja. Oder ich denke auch an unseren Vater, der schon hoch betagt, aber doch sehr krank war und nachts Atemnot hatte und auch Angst. Und im Geschwisterkreis haben wir uns überlegt, wie können wir ihn gut versorgen und haben das dann mit ihm besprochen. Dann hat er sich alles angehört und hat gesagt, ich möchte nach Ulm ins Hospiz. Ja, ich möchte zu Almut ins Hospiz, so hat er es gesagt, ja. Und es war dann auch so geplant. Und in den zwei letzten Tagen ist er so durchs Haus gegangen und hat sich das Haus, das er 55 Jahre zuvor geplant hat und gebaut hat, angeschaut und Bilder, die er hatte. Mit dem Finger ist er nochmal über die Pläne gefahren. Und dann hat er gesagt, dann lasse ich jetzt alles zurück. Mhm. Ja, dann lässt du jetzt alles zurück. Da habe ich gemerkt, dass Worte was bestätigen können und so auch einen Weg zum Weg helfen können. Mhm. Ich habe noch ein Beispiel, wo Worte so entscheidend waren. Bei uns war eine Frau Gast, die ja zunehmend schwächer wurde. Und als wir so das Gefühl hatten, jetzt macht sie sich auf den Weg ins Sterben, haben wir die Tochter angerufen, die mehrere hundert Kilometer entfernt gelebt hat. Ihr Ehemann, also der Ehemann der Frau, war demenzkrank und hat im Heim gelebt. Die Tochter hat dann gesagt, wir sollen der Mutter Grüße sagen, sie soll noch auf sie warten. Nach einigen Stunden kam die Tochter an, ist zu ihrer Mutter gegangen und saß bei ihr und war bei der Mutter. Und die Frau lag so mit allen Anzeichen des nahen Todes im Bett. Die Haut war marmoriert. Sie hat ganz viel geschlafen und war für uns kaum mehr erkennbar ansprechbar. Es verging ein Tag und noch ein Tag. Und wir haben richtig so das Gefühl gehabt, was hält die Frau? Darüber haben wir auch mit der Tochter gesprochen. Mhm. Die hatte ausgefühlt, was hält die Mutter? Und sie hat gesagt, Mutter, der Vater ist gut versorgt, er ist gut untergebracht. Du darfst sterben. Und am dritten Tag kam die Tochter wieder morgens. Ich hatte die Frau gepflegt, gewaschen und versorgt und gelagert. Und die Tochter kam und ich habe gesagt, ja, sie kann zu ihr ins Zimmer gehen. Und nach nicht mal einer halben Stunde kam die Tochter und hat gesagt, meine Mutter ist jetzt gestorben. Und jetzt möchte ich Ihnen was erzählen. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal in unserem Familienstammbuch gelesen. Und da sah ich, dass vor meiner Geburt die Geburt eines kleinen Jungen eingetragen war, der am Tag seiner Geburt gestorben ist. Und ich wusste nichts von dem Bruder. Das heißt, ich habe einen Bruder gehabt und von dem wusste ich nichts. Und heute bin ich zur Mutter gekommen und habe gesagt, Mutti, du kannst jetzt gehen zur Oma und zum Opa und zu meinem kleinen Brüderle. Und da hat sie angeschaut und hat ihr die Hand gedrückt und ist gestorben. Und das war für mich auch so ein Beispiel, dass Worte helfen.
Mhm. Mhm. Sehr beeindruckend, und, ja.
Ja.
Das berührt einen.
Ja, ja. Auch eine Freundin von mir, die sehr krank war und die in ihrem Leben viel gereist ist, die ist auch immer schwächer worden und hat gesagt, weißt, ich wollte noch so viel reisen. Und jetzt habe ich gar keine Kraft mehr dazu. Und eines Tages rief sie mir an, das war im April, und sagt, du kommst doch aus dem Remstal. Ich möchte so gern die Obstbaumblüte sehen. Und dann habe ich es ihnen erklärt, wie sie fahren sollen über den Schurwald und wenn sie dann runterkommen bei Strümpfelbach, dass da viele Obstbäume sind, die in der Blüte stehen. Und wenige Tage drauf haben wir telefoniert und habe gefragt, wie war es? Und dann sagt sie, paradiesisch. Und es hat so alles ausgedrückt und hat eine ganze Reise eingenommen. Das war wie eine ganze Reise. Ich meine, da kommt mir auch der Gedanke, so geht es mir, dass ich das Gefühl habe, am Lebensende, es ist so schön, wenn ich mich mit dem Leben versöhnen kann. Also oft heißt es ja, dass man sich Wünsche erfüllt, eben zum Beispiel auf Reisen gehen, dass man noch dieses und jenes erledigen soll. Und ich habe so oft erlebt, dass auch Unerledigtes und nicht gemachte Reisen einfach sein durften und das kostbare Geschenk war, das Annehmen, so wie es war, und auch Versäumtes anzunehmen.
So der Frieden damit zu schließen.
Ja.
Jetzt zum Schluss hätte ich noch eine persönliche Frage an dich. Warum liegt dir denn das Thema Sprache in der Hospizarbeit so besonders am Herzen?
Sprache ist mir so lieb, Sprache und Worte. Es ist mir so lieb. Ich lese auch viel, da entstehen in mir Bilder und auch beim Sprechen entstehen Bilder. Und ich finde schon, der Ausdruck unserer Sprache und die Worte, die wir nutzen, das ist auch eine Haltung. Ich finde, und eben, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, dass auch unsere Worte zu unserem Handeln führen. Also, ich meine, dabei denke ich auch an raue Worte, die zum Beispiel in der Politik entstehen, dass diskriminierende Worte oder so, so mit der Zeit ganz gebräuchlich werden und genutzt werden und auf einmal
verschiebt sich da was.
Ja. Und da merke ich jetzt, also im Negativen, wie viel Kraft in Worten steckt, wie viel Macht auch Worte und Sprache haben. Und so geht es mir eben auf der anderen Seite auch, dass Sprache helfen kann oder uns beglückt und uns ein Geschenk ist. Also so wie ich es vorhin gesagt habe, das Bild kam mir heute Morgen auf einmal, dass unsere Sprache auch wie ein gedeckter Tisch sein kann. Das gefällt mir. Und da fällt mir es dann auch ein, wie zum Beispiel die Hauswirtschaft für unsere Gäste so kleine, feine Mahlzeiten vorbereitet. Die Frauen machen das so wunderschön. Wenn jemand nicht mehr viel Appetit hat, dann sind es so kleine Brotstücke, vielleicht mit einem Achtels kleine Tomätle drauf und ein Fitzele Petersilie oder einfach, dass es so ganz freundlich, appetitlich angerichtet ist. Und das ist vielleicht auch ein Bild für Sprache. Unsere Kommunikation, ob sie über die Sprache ist oder ob sie nonverbal ist, ist ja immer auch eine Beziehung zu Menschen. Und es ist auch die besondere Beziehung in der Begleitung Sterbender. Die Beziehung muss gar nicht eng sein, sondern sie ist einfach einzigartig. Also da fällt mir jetzt gerade auch wieder die Begegnung mit einem Gast ein. Der kam auf unsere Station zur Aufnahme und ich war an dem Tag eingeteilt für die Aufnahme des neuen Gastes. Und dann bringen die Sanitäter einen Mann, der mich strahlend anschaut und der mir die Hand reicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin hier die, die begrüßt wird. Und ich bin dann mit ihm ins Zimmer gegangen und dann haben wir ihn ins Bett gelegt und dann lag er. Und dann habe ich natürlich geschaut, dass er gut liegt. Und er lag da und hat sich alles so angeguckt und war so voller Freude. Im Nachhinein habe ich gedacht, geradezu euphorisch. In dieser ersten Viertelstunde oder in diesen 20 Minuten hat sich es aber auch entwickelt, dass er unruhig wurde, weshalb ich den ehrenamtlichen Mitarbeiter, der an dem Tag da war, gebeten habe, dass er bei dem Gast bleibt, während ich die bürokratischen Dinge regle. Die Anmeldung bei der Ärztin und ja. Und dann kam vielleicht nach einer halben Stunde der Ehrenamtliche und hat gesagt, Almut, ich glaube, der Gast stirbt. Und da bin ich ins Zimmer gegangen und habe gesehen, dass er sich wirklich auf seinen allerletzten Weg macht. Und er ist dann gestorben und es war eine ganz eindrückliche Aufnahme. Was dann auch noch sehr traurig war, als seine Frau kam nach 3 Stunden, kam die auf die Station, wollte mit ihrem Mann die Aufnahme machen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass er gestorben ist. Das war dann auch wieder eine Begleitung mit hoher Intensität. Aber dennoch, diese Aufnahme von dem Mann, das war
eindrücklich.
War sehr, sehr eindrücklich, ja. Wo auch so starke Bilder in mir entstanden sind, war in der Begleitung unserer Mutter, bevor sie gestorben ist. Ich war in den letzten 3 Tagen bei ihr und anfangs konnte sie nur an die Bettkante sitzen. Aber an dem letzten Abend habe ich dann gemerkt, jetzt ist sie zu schwach, um aufzusitzen und auch um sich selber im Bett zu bewegen. Und als es dann spät wurde und ich mich selber zum Schlafen hingelegt habe, habe ich natürlich als ordentliche Krankenschwester mir einen Wecker gestellt, damit ich sie lagern kann.
Ja.
Ich bin aber lange vor dem Wecker aufgewacht und bin dann aufgestanden und habe mich zu ihr hingesetzt. Es war April und die Vögel haben angefangen zu singen. Da war es noch dunkel. Und die Dämmerung kam und die Vögel haben gesungen und meine Mutter hat schwer geatmet. Ich habe sie dann so ein bisschen auf die Seite gelegt, dass das Atmen leichter ging oder freier ging. Und dann wurde das Atmen, das kam in einen Rhythmus rein und hat sich für mich verbunden wie ein Meeresrauschen. Und da war dieses Atmen in der letzten Nacht, Meeresrauschen und das Vogelsingen. Da habe ich sehr empfunden, dass es anders ist, als Angehörige oder Tochter einen sterbenden Menschen zu begleiten oder als Pflegekraft. Auch wenn ich als Pflegekraft intensiv beim schwerkranken Menschen bin und mir viel Zeit nehmen kann, gehe ich doch vielleicht nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde aus dem Zimmer und wende mich wieder anderen Dingen zu, um vielleicht später wieder ins Zimmer zu schauen. Aber diese Einzigartigkeit des Sterbens der Mutter, da habe ich auch viel draus gelernt.
Vielen Dank für deine vielen Beispiele. Das ist einfach immer sehr spannend zuzuhören. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was ich von unserem Gespräch mitnehme. Und du darfst dann gerne noch ergänzen, wenn dir noch spontan was einfällt oder wir noch was Wichtiges vergessen haben. Wir sollten uns in der Hospizarbeit ganz besonders bewusst machen, wie wirken unsere Worte und was bewirken unsere Worte. Und ich kann mit meinen Worten auch zu einer Handlung sozusagen führen oder eine Handlung veranlassen. Also in diesem Sinne eine Unterstützung auch sein, vielleicht einen Weg aufzeigen oder einfach nur eine Bestätigung geben von der Wahrnehmung. Das kann manchmal schon helfen, dass sich der Gegenüber sicherer fühlt oder man bereitet dem anderen damit eine Freude. Man fühlt sich bestätigt in seinem eigenen Bild, das gerade entstanden ist. Es gibt Wörter, die besonders vielleicht am Lebensende sensibel eingesetzt werden sollten. So, du hast das am Beispiel des Wortes kurz ganz gut erläutert, denn Zeit ist dann eben relativ. Was versteht jetzt wer der Beteiligte in der Situation unter diesem Wort? Man kann es auch ganz oft einfach dann streichen und es ist dann auch so gut. Die Emotionen und die entstehen, wenn ich bestimmte Wörter oder bestimmte Wörter höre, dann entstehen Bilder bei mir und ich kann ja dann auch davon ausgehen, dass es bei meinem Gegenüber auch so ist. Deswegen sollte ich es mit Bedacht einsetzen und mir dann lieber auch mal mehr Zeit lassen in der Auswahl meiner Worte. Und du hast an ganz vielen schönen Beispielen auch gezeigt, dass Worte eine konkrete Wirkung haben können und dass es gerade auch am Lebensende so wichtig sein kann, dass da jemand ist, der darauf achtet und bedacht Sprache anwendet. So würde ich jetzt mal sagen, du darfst gerne noch ergänzen, ja, wenn dir was einfällt.
Mir ist tatsächlich noch was eingefallen. Also das eine ist, das möchte ich auch noch mal betonen, dass mir immer das Spüren so wichtig war, was ich in mir spüre, dass ich das sage und dass ich dann auch mal nichts sage, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, dann sage ich auch nichts. Je nachdem kann ich es auch benennen. Ich kann auch sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder vielleicht in anderen Worten. Aber auch das, keine Worte zu nutzen. Vielleicht ist da wirklich dann eine Berührung, die Kommunikation. Ja.
Vielen Dank, liebe Almut. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank,
Caroline. Bis zum nächsten Mal.